Er tötet anfangs aus Habgier. Später gewinnt er immer mehr Spaß daran. Seine unschuldigen Opfer richtet er kaltblütig hin. Das ist die Geschichte des ersten Serienmörders der Zweiten Republik. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Es ist die 103. Episode von Mörderisches Österreich. Juhu! Ich dachte mir, ich erwähne es nochmal. Wir feiern ab jetzt einfach jede Episode nach der 100. Ich habe es ja noch nicht erwähnt, aber vielleicht ist es euch aufgefallen, seit Folge Nummer 99 sowas, einige Kleinigkeiten hier im Podcast geändert haben. Die gute Nachricht vorweg für alle, die den Podcast zum Einschlafen hören, den Kapiteltrenner, also diesen Ping-Sound, habe ich weggelassen. Ich überlege, ob ich ihn nicht durch etwas Subtileres ersetze, sowas wie das hier. Das wäre doch ein schöner Ersatz. Na, Spaß. Euer Feedback wurde gehört. Der Ping-Sound nervt, also ist er jetzt weg. Ihr könnt also alle weiterschlafen. Gute Nacht an dieser Stelle. Die schlechte Nachricht ist, ihr könnt euch diesen Podcast. Ihr könnt euch diesen Podcast jetzt auch auf YouTube als Video anschauen. Das ist deshalb eine schlechte Nachricht, weil ich dabei mein Gesicht in die Kamera halte. Ja. Und ihr das ertragen müsst. Tja, das habt ihr jetzt davon, dass ihr diesen Podcast zu einem der erfolgreichsten True-Crime-Formate in Österreich gemacht habt. Selbst schuld, kein Mitleid. Nein, tatsächlich hat das Videoformat natürlich den Vorteil, dass ich Bilder und Zeitungsberichte zu den Fällen vorzeigen kann, ohne dass ich euch auf die Shownotes verweisen muss, auf die dann wahrscheinlich eh keiner draufklickt. Also voll interaktiv das Erlebnis und so und voll modern. Außerdem erstelle ich die Thumbnails mit einer Bild-KI und die Ergebnisse sind meistens so schlecht, dass selbst das schon einen Lacher wert ist. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Außerdem ist manchen sicher schon aufgefallen, dass sich ein gewisser Herr Punk-Anwalt in die Sendung geschlichen hat. Zuletzt hat er etwa erklärt, warum es verboten ist, eine Leiche mit der Post zu verschicken. Also ihr bekommt hier nicht nur humorige rechtliche Einschätzungen, sondern ihr lernt auch noch etwas dazu. Das machen wir jetzt hin und wieder mal, wenn es sich anbietet. Nicht immer, aber wenn es passt. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis. Am 30. Jänner 2026 ist mein nächster Vortrag bei der VHS Simmering. Da geht es um mordende Gasmänner und den wahrscheinlichen Favoritner Mädchenmörder. Könnt ihr mir dann 90 Minuten zuhören, wie wir durch die Kriminalgeschichte Wiens reisen oder in meinem Fall, wenn das mit den Versprechern heute so weitergeht, weniger reisen, sondern mehr stolpern. Außerdem wird es wieder Live-Podcasts geben, dazu mehr in Kürze. Apropos kriminelles Wien, da begeben wir uns heute hin, in die österreichische Bundeshauptstadt, weil nirgendwo in Österreich wird so schön gemordet wie an der Donau. Jetzt mal vom Lavanttal abgesehen, jetzt mal ehrlich, die Mörderdichte dort dürfte höher sein als in jedem Eberhofer-Krimi. Was ist eigentlich falsch bei euch in diesem Tal? Kennt ihr den Ritter aus Leidenschaft, also den Film? Es gibt auch einen Pirat aus Leidenschaft, das war so ein Radioaktivist. Nicht zu verwechseln mit dem Pirat der Leidenschaft, das ist so ein billiger Bumsroman von einer gewissen Virginia Steele, die natürlich genauso heißt. Also wenn das ihr echter Name ist, dann heiße ich ab sofort Peter Power. Nein, heute reden wir über einen Mörder aus Leidenschaft. Willkommen im Nachkriegs-Wien, wo ein Serienmörder sein Unwesen trieb, aber nicht aus Not oder Geldgier. Naja, anfangs schon, aber später merkte er, dass ihm das Töten Freude bereitete. Er verspürte eine gewisse Lust, wenn ein Mensch sterbend vor ihm lag. Die Rede ist von Oskar Vrany, dessen Taten so grausam waren, dass sie bis heute nachwirken. Ja, und was ihr auf dem Video auch ertragen müsst, ist, dass ich hin und wieder von meinem Kaffee nippe. Wien ist im Jahr 1946 noch vielerorts zerbombt. Der Krieg hat gewaltige Spuren hinterlassen. Erst langsam werden eingestürzte Fassaden wieder aufgebaut. Fensterglas ist ein begehrtes Gut. Schließlich sind durch die Bomben und Granaten meist alle Glasscheiben zersprungen. Aber der Wiederaufbau läuft. Und Wiederaufbau heißt auch viel Arbeit für Handwerker. Einer dieser Handwerker ist Herbert. Naja, eigentlich ist Herbert noch ein Lehrling. Er ist erst 16 Jahre alt und ist im Betrieb seines Vaters Josef Ketterer tätig. Der ist wiederum Elektrikermeister und seine Dienste sind aktuell so gefragt wie selten zuvor. Na logisch, im Wiederaufbau einer Stadt braucht man eben nicht nur Glas, sondern auch Elektriker. Dadurch geht es der Familie auch finanziell einigermaßen gut. So ist der Lehrling immer gut gekleidet und trägt sogar eine auffällige Armbanduhr aus der Schweiz. Und der 16-Jährige hatte auch gerne ein paar hundert Schilling mit dabei. Das waren damals schon große Summen für einen Jugendlichen. Naja, der Herbert, naja, der ist halt einmal 16 Jahre alt und geht auch gerne aus. Es ist der 22. Februar 1947 und der Herbert vergnügt sich am Nachmittag ein bisschen auf dem Platz des Eislaufvereins beim Stadtpark. Naja, wisst ihr, wie das rennt. Man versucht, auf den Schlittschuhen einigermaßen cool auszuschauen und hofft, dass man nicht direkt vor den Mädels auf die Pfeifen fällt. Wir waren schließlich alle mal 16. Hier ist jedenfalls die Hölle los. Wer kann, der ist am Platz des Eislaufvereins und dreht hier seine Runden. Der Herbert ist ein paar Leuten aufgefallen, vor allem seinen Altersgenossen. Jedes Mal, wenn er die Geldbörse zückt, blitzen da die grünen 100-Schilling-Scheine hervor. Ja, das fällt natürlich auf. Und dazu noch diese Armbanduhr. Als der Herbert mit dem Schneckenchecken on the rocks fertig ist, unterhält er sich mit einem Unbekannten. Die beiden verlassen das Gelände. Herbert wird nie wieder lebend gesehen. Seine Leiche wird am späten Abend im Währinger Park gefunden. Die Todesursache ist schnell klar. Herbert wurde durch einen Kopfschuss hingerichtet. Die Leiche wurde in ein Gebüsch geschleppt, aber ansonsten hat der Täter keine Versuche unternommen, den Körper irgendwie zu verbergen. Herbert lag einfach da im Schnee auf dem Rücken, die Jacke halb heruntergezogen. Und wenn ihr diesen Podcast schaut, dann zeige ich euch jetzt ein Foto des Tatorts und des Opfers. Die Wertgegenstände fehlten. Die Armbanduhr war weg. Ebenso wie Herberts Geldbörse. Wie viel Geld Herbert letztendlich dabei hatte, ist heute nicht mehr klar feststellbar. Die Rede ist aber von mehreren 100 Schillingen. Also 100 Schilling, das sind nach heutigem Geld inflationsbereinigt rund 261 Euro. Wenn also von mehreren 100 Schilling die Rede ist, dann werden es wohl um die 500 bis 1000 Euro gewesen sein. Naja, viel Geld für einen Teenager. Die Ermittlungen beginnen, aber recht viel mehr als das Opfer selbst hat die Polizei damals nicht. Die sind nicht nur technisch damals noch enorm eingeschränkt, es fehlt auch überall an Personal. Die Entnazifizierung läuft und der Polizeiapparat wurde von Altnazis gesäubert. Das führte natürlich zu personellen Engpässen. Ihr ahnt, warum ich das erzähle. Die Ermittlungen laufen nämlich ins Leere. Es werden zwar Zeugen befragt, aber mehr als dass der Herbert irgendwann am frühen Abend mit einem Unbekannten vom Eislaufen weggegangen ist, kommt dabei nicht heraus. Den Todeszeitpunkt können die Ermittler mit, naja, so zwischen 18 und 19 Uhr eingrenzen. Hingerichtet wurde Herbert mit einer Armeepistole. Auch daran herrschte im Jahr 1946 bekanntlich kein Mangel. Das ist also ebenfalls nicht wirklich eine heiße Spur. Die heißeste Spur ist noch die auffällige Schweizer Armbanduhr des Opfers. Wenn jemand jetzt versuchen würde, also der Mörder, diese zu verkaufen, naja, dann stehen ihm die Chancen gut, ihn zu schnappen. Das denken sich auch die Eltern von Herbert. Stefanie und Josef Ketterer hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung und bringen überall in Wien Plakate an. Das blende ich jetzt kurz ein. Auf ihnen steht: Am 22. Februar 1946 zwischen 19 und 20 Uhr an meinem 16-jährigen Sohn Herbert Ketterer ein Raubmord verübt, wobei auch seine Chrom-Nickel-Armbanduhr, Schweizer Fabrikat, geraubt wurde. Das Zifferblatt hat Leuchtziffern und trägt die Schrift Atlantic, Waterproof, Shock Protected, Antimagnetic und hat Sekundenzeiger. Und die Ketterers rufen auch eine Belohnung aus. 10.000 Schilling gibt es für Hinweise, die zur Ergreifung des Mörders führen. Dazu gibt es noch ein Bild vom Herbert und die Adresse von seinen Eltern. Strindberggasse 2, 11. Bezirk, Wien-Simmering. Dorthin sollen sich Tippgeber wenden. Das wirkt alles aus heutiger Sicht natürlich wie keine gute Idee. Naja, aber gut, wir haben auch das Internet und wissen alle, was sich für Verrückte hier in der Gegend herumtreiben, nämlich überall. Niemand von uns käme auf die Idee, bei so etwas seine echte Adresse anzugeben, noch dazu, wenn es um große Geldsummen geht. Doch damals dachte man noch ein wenig anders. Der Fahndungsaufruf sollte dazu führen, dass bald noch ein Familienmitglied der Ketterers tot ist. Geldbelohnungen für Hinweise können eigentlich ein gutes Mittel sein, Mitwisser zur Preisgabe ihrer Geheimnisse zu verlocken. Aber das Ganze hat natürlich auch einen Nachteil. Hohe Geldsummen locken auch allerlei Spinner an, die dann irgendwelche Geschichten erfinden. Nach dem Motto, ist ja wurscht, kann ja sein, dass durch meine frei erfundene Geschichte der Mörder dennoch gefasst wird und ich die Belohnung bekomme. So nach dem Lotto-Prinzip. Einer muss es ja richtig erraten. Die 10.000 Schilling, die Ketterers, also die 10.000 Schilling der Ketterers ziehen naturgemäß einige dieser Spinner an. Schließlich sind das nach heutigem Geld über 26.000 Euro und damit das Jahresgehalt eines Arbeiters, sogar ein bisschen mehr als das. Aber es hilft nichts. Keiner der Hinweise führt zum Erfolg. Monate vergehen, die wenigen Spuren im Mordfall Herbert Ketterer erkalten. Da läutet es plötzlich an der Tür in der Strindberggasse 2, der Wohnung der Eltern von Herbert. Vor ihnen steht ein schmaler, blonder, junger Mann. Er wirkt fast noch wie ein Schulbub. Er hat blasse Haut, aber ein hübsches Gesicht. »Ich weiß, wer ihren Sohn umgebracht hat«, sagt der junge Mann. Stefanie und Josef Ketterer erstarren. Sie lassen den Besucher in die Wohnung. Er stellt sich als Oskar vor. Sofort fällt auf, dass der junge Mann hinkt. Er zieht sein linkes Bein auffällig nach. »Ich weiß, wer einen Sohn umgebracht hat«, sagt Oskar noch einmal. Aber bevor er mehr sagt, erkundigt sich der junge Mann bei Josef noch, ob die 10.000 Schilling Belohnung noch aktuell sind. »Naja, das sind sie«, versichert Josef. »Dann will ich 5.000 Schilling gleich«, sagt Oskar. »Dann verrate ich Ihnen, wer Ihren Sohn umgebracht hat.« Die Ketterers können es nicht fassen. Da sitzt ein 19-jähriges Milchbubi, fordert Geld für Informationen ein. Sie tun das Naheliegende und fragen Oskar nach dem Beweis, dass seine Behauptungen auch stimmen. Oskar sagt nichts, er greift stattdessen in die Tasche und legt etwas auf den Tisch. Es ist eine Armbanduhr, Schweizer Fabrikat, am Ziffernblatt steht Atlantic, Waterproof, Shock Resistant und so weiter. Es ist die Uhr des toten Sohnes. Es ist die Uhr von Herbert. Josef Ketterer wird misstrauisch. Schließlich konnte nur der Mörder selbst die Uhr haben. Er springt vom Küchentisch auf. Wir gehen sofort zur Polizei. Der Junge weicht erschrocken zurück. Na, vor der Polizei würde ich nichts hören, sagt er. Plötzlich kippt die Stimmung. Der junge Besucher ist offensichtlich sehr nervös geworden. Stefanie sieht, wie er noch einmal in die Tasche seines Mantels greift und den Hahn der Pistole spannt. Noch ehe sie ihren Mann warnen kann, zieht der junge Mann die Waffe, richtet sie auf Josef und drückt ab. Josef fällt getroffen zurück und beginnt sofort heftig zu bluten. Oskar richtet die Pistole auf Stefanie und drückt ab. Auch sie bricht getroffen zusammen. Doch Josef ist nicht tot. Er rappelt sich auf und stürzt sich auf den Mörder mit dem Milchgesicht. Er versucht dem Mörder die Waffe aus der Hand zu reißen. Es kam zu einer wilden Rauferei, doch Josef hatte schon zu viel Blut verloren. Oskar gelingt es, Josef aus der Küche auf den Boden ins Zimmer zu werfen, wo er mit dem Pistolenschaft auf dessen Kopf einschlägt, bis er sich nicht mehr rührt. Mittlerweile ist Stefanie schwer getroffen zusammengesackt. Sie beginnt nach Leibeskräften, um Hilfe zu schreien. Der Mörder bemerkt das und flieht. Mittlerweile kommt Josef wieder zu sich und eilt dem Täter nach, bricht aber nach wenigen Schritten zusammen. Der junge Täter kann entkommen. Durch die Schreie und Schüsse wurden die Nachbarn aufmerksam. Sie sehen einen jungen Mann aus dem Stiegenhaus fliehen. Auch ihnen fällt auf, dass er seltsam hinkte. Für Stefanie und Josef werden Rettungswagen gerufen. Josef stirbt noch während der Fahrt. Stefanie überlebte schwer verletzt. Jetzt ist bei der Polizei alles auf den Beinen, was einen Puls hat. Der Mörder muss gefasst werden. Mehrere verdächtige Menschen, auf die die Zeugenbeschreibungen passen, werden festgenommen. Ein Polizist hält auf der Simmeringer Hauptstraße nach Verdächtigen Ausschau. Da fällt ihm ein junger Mann auf, der versucht, die deutlichen Blutspuren auf seinem Hemd zu verbergen und auffällig auf den Boden schaut. Sein linkes Bein zieht er nach. Der Polizist stellt sich dem jungen Mann entgegen. Was haben Sie denn da? Woher kommen die Blutflecken? Na, von einer Notschlachtung, sagt der höchst nervöse junge Mann, bevor er dem Beamten offensichtlich gefälschte Ausweispapiere präsentiert. Tja, das reicht dann wohl für eine Festnahme. 2 Stunden nach der Tat steht eine ganze Reihe von Verdächtigen im Krankenzimmer der Überlebenden Stefanie Ketterer. Tja, damals war man noch schmerzbefreit, was so Traumata von Opfern betraf. Oh, da stehen jetzt die ganzen Verdächtigen vor ihr, die ist gerade frisch operiert von ihrer Schusswunde und dann steht da die ganze Galerie Verbrecher da und die Polizei sagt, na und, welcher noch war's? Sie kann eindeutig den jungen Mann mit den blonden Haaren und dem auffälligen Gang als Mörder ihres Mannes identifizieren. Jetzt ist auch schnell klar, dass es sich um Oskar Vrany handelt und dass der bei der Polizei kein Unbekannter ist. Was die Ermittler aber noch nicht ahnen, sie haben gerade Kriminalgeschichte geschrieben, denn sie haben den ersten Serienmörder der Zweiten Republik geschnappt. Lange hält der Verdächtige dem Verhör der Polizei nicht stand. Es wird in den Quellen auch als sehr scharf beschrieben und wir alle wissen, was das heißt. Ihr wisst schon, das ist diese Variante von Verhör, bei der die Stirn die Tischplatte trifft, wenn man nicht schnell eine glaubwürdige Antwort parat hat. Und wenn sich jetzt wieder einer aufregt, ja, aber das ist ja doch sowas wie Folter. Haltet ein, es trifft kein Falschen. Versprochen. Oskar Vrany gesteht sofort den Mord an Josef Ketterer. Na gut, das war jetzt offensichtlich. Er gesteht auch den Mord an dessen Sohn Herbert, weil er ihm die Uhr und das Bargeld rauben wollte. Naja, auch das ist jetzt recht naheliegend. Schließlich hat er versucht, mit der Uhr die Belohnung für die Aufklärung des Mordes zu kriegen. Also ist jetzt kein Sherlock Holmes, muss man da jetzt nicht sein, um diesen Fall zu klären. Je länger das Verhör dauert, umso mehr Mordversuche gesteht Vrany und sogar noch einen vollendeten Mord. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir uns den Verdächtigen einmal genauer an. In einer zerrissenen Nachkriegswelt beginnt die düstere Laufbahn des Oskar Vrany. Gerade einmal 19 Jahre alt, Ingenieurschüler aus Guldenfurt, das ist in der heutigen Republik Tschechien. Doch seine sudetendeutsche Familie wurde damals eben ausgewiesen. Nun war er mittellos und allein in der fremden Metropole Wien, wo die Währung Zigaretten und die Gesetze die des Schwarzmarktes waren. Vrany trug aber mehr als nur die Last der Nachkriegszeit und das war eh schon schwer genug. Seit seinem 4. Lebensjahr war sein linker Unterschenkel amputiert. Eine Beinprothese gewährte ihm zwar die Freiheit vor der Wehrmacht, also er wurde als untauglich nicht eingezogen, doch sie zeichnete ihn auch. Sein krimineller Werdegang war schnell und brutal. Schon mit 14 Jahren stahl er einem Mitschüler ein Sparbuch für die Reise nach Wien. Doch in der Hauptstadt brach er die Schule ab, tauchte ein in eine Welt aus Diebstahl, Einbrüchen und der Fälschung von Lebensmittelkarten. Er wurde zum Teil des zwielichtigen Schleichhandels, also des Schwarzmarktes für Lebensmittel und andere begehrte Güter, die damals schwer zu bekommen waren. Er geriet in jenes Milieu, in dem er auch sein späteres Opfer fand. Herbert Ketterer. Ja, denn auch der Herbert, der ermordete Elektrikerlehrling, war dem Schleichhandel nicht abgeneigt, was auch erklärt, warum er hin und wieder mal die Hunderter am Eislaufplatz präsentieren konnte. Vrany, der Mörder, hatte bei windigen Geschäften allerdings Pech gehabt und wollte seine Verluste um jeden Preis ausgleichen. Er wollte besser leben, immer besser. Und so reifte in ihm der kaltblütige Plan. Raubmord. Dann sah er die ausgeschriebene Belohnung von 10.000 Schilling. Eine gigantische Summe. Ja, und das sollte ihm die Flucht in eine neue Zukunft in Deutschland ermöglichen, dachte er. Naja, und diese neue Zukunft war mit Leichen gepflastert. Aber es war nicht nur Habgier, das sein Motiv war, sondern immer häufiger die Lust am Morden. Es ist der 17. Dezember 1945, Wien-Margareten, kurz nach Mitternacht. Eine klirrend kalte Winternacht. In der Bäckerei Anton Eder in der oberen Amtshausgasse herrscht trügerische Stille. Zwei Schatten gleiten durch die Dunkelheit. Oskar Brani, der hinkende Ingenieurschüler, und sein 17-jähriger Komplize, der Gießerlehrling Leopold Unterwärmer. Beide sind bis an die Zähne bewaffnet. Die kennen sich aus dem Heim. Nun sind sie durch das Verbrechen verbunden. Sie brechen durch das Fenster in die Backstube ein. Der Geruch von altem Mehl und abgestandener Wärme schlägt ihnen entgegen. Ihr Ziel sind die Mehlsäcke. Die sind in der Nachkriegszeit sprichwörtlich Gold wert. Sie sind gerade dabei, sich an der kostbaren Beute zu schaffen zu machen. Die Dinger sind richtig schwer und der Vrani ist halt ein sehr schmächtiger Bursche. Da geschieht etwas Unerwartetes. Aus der Dunkelheit schält sich eine Gestalt. Es ist der Karl, der junge Bäckergehilfe, der in der Backstube übernachtet hatte. Der ist völlig überrascht. Angst weitet Karls Augen. Er kapiert nämlich sofort, was hier vorgeht. Er schaut Vrani und Unterwärmer an, deren Gesichter unkenntlich vermummt sind. Und er sagt leise, »Bitte tut mir nichts, ich mache alles, was ihr wollt. Nur geht's schnell wieder.« Vrani nutzt die Schockstarre von Karl aus. Er zwingt das zitternde Opfer, einen Sack Mehl ins Freie zu tragen, um die Beute zu sichern. Naja, der Vrani selber ist ja nicht besonders kräftig. Karl gehorcht. Dann, mit der Pistole im Rücken, wird er zurück in die Backstube getrieben. »Leg dich wieder in dein Bett zurück«, befiehlt Vrani. Karl sinkt gehorsam auf seine Pritsche. Der Raub schien bis dahin einigermaßen glatt zu gehen. Doch Vrani unterläuft ein fataler Fehler. Er spricht seinen Komplizen mit seinem echten Namen an. »Unterwärmer, hilf mir!« Der Name ist gefallen. Die Maskierung ist jetzt ziemlich nutzlos. Plötzlich ist der Gedanke an die Beute und das Mehl eher nebensächlich. Ein Zeuge, der den Namen kennt? Naja, das war in den Augen Vranis ein ausreichendes Urteil. Karl musste sterben. Unterwärmer selbst, ein Mittäter, scheint kurz zu zögern und er sagt zu Vrani, lass ihn nur ja in Ruhe. Doch Vrani ist bereits von einem unbarmherzigen Entschluss getrieben. Ich kann ihn nicht gehen lassen. Der verrät uns. Ich muss sicher gehen. Vrani tritt mit der Pistole in der Hand an das Bett des Bäckergehilfen. Karl Mrinner, also so sein Nachname, liegt da zitternd mit Tränen in den Augen. Er ahnt, was kommen würde, fleht aber nicht mehr. Er ist eine wehrlose Zielscheibe. Vrani hebt die Waffe. Er zögert keine Sekunde mehr, setzt sie auf kurze Distanz an und drückt ab. Ein scharfer Knall zerreißt die Stille der Bäckerei und beendet das Leben von Karl. Vrani gestand später, ich habe nur noch gesehen, wie das Blut kam und dann bin ich davon gerannt. Auf der Flucht haben die beiden auch noch Brotkartenabschnitte erbeutet. Die teilen sie auf, während sie davonlaufen. Sonst herrscht allerdings eine beklemmende Stille. Dann durchbrach Vrani das Schweigen, kalt und beiläufig. Ich habe ihn erschossen. So, und an dieser Stelle möchte ich kurz innehalten. Innehalten für den Vrani, der selbst bei einem maskierten Raubüberfall nicht 3 Minuten lang die Konzentration aufbringen kann, seinen Partner nicht mit echten Namen anzureden. Echt, einmal hätte ich gern einen klugen Täter in einer Folge. Ein einziges Mal. Tja, und daraufhin wollte der Vrani immer mehr Blut sehen. Sein Komplize, der Unterwärmer, war trotz der offensichtlichen unfassbaren Intelligenzallergie seines Chefs immer noch mit von der Partie. Im Frühjahr 1946 begannen seine Mordversuche. Eine rücksichtslose Reihe von Taten, die nur durch Zufall und die Gegenwehr seiner Opfer und der eigenen Blödheit nicht in weiteren Toten endete. Es ist der 27. März 1946. Der Schauplatz war die Wohnung des Pressekorrespondenten Viktor Ergert am Rennweg in Wienlandstraße. Vrani suchte gezielt nach Opfern und fand den Anlass in einem harmlosen Zeitungsinserat. Ergerts Sohn, der Viktor, also der Viktor Junior, bot eine Leica-Kamera zum Verkauf an. Um 20 Uhr klingelt es. Vrani und sein Komplize Leopold Unterwärmer, bewaffnet mit 3 Pistolen und einem Hammer, wozu 2 Leute 3 Pistolen brauchen. Bitte fragt's mir nicht. Ich weiß es nicht. Klingelten an der Tür. Ja, sie würden gerne die Leica vom Viktor Junior kaufen. Oh, sie werden in die Wohnung reingelassen, in der sich Vater Viktor, Mutter Hermine und Sohn Viktor Junior befinden. Der Vrani lässt sich die Kamera zeigen. Das vereinbarte Signal, dass jetzt die Pistolen zücken und losschießen, war eine beiläufige Frage. Er dreht sich zu Unterwerner um und sagt, und, kannst du mal die 3000 Schilling borgen? Daraufhin zogen die Räuber ihre Pistolen. Unterwerner brüllte die Familie an. An die Wand! Keiner rührt sich! Während Vrani die Wohnung durchwühlte und die Beute an sich raffte, also die Leica, Uhren, Zigaretten, 2500 Schilling in bar, da eskalierte die Lage. Vrani drohte unverhohlen. Er würde sie alle erledigen. Die Aufregung wurde zu viel für Hermine Ehrgert. Sie brach mit Herzschmerzen zusammen. Ihr Mann Viktor flehte die Verbrecher an, ihr zu helfen. In einer irgendwie ganz komischen Geste brachte Vrani der zusammengebrochenen Frau ein Glas Wasser, hielt ihr dabei aber gleichzeitig die Mündung seiner Pistole unter die Nase. Na, das wird der herzkranken Dame bestimmt geholfen haben. Trotzdem war für Vrani klar, Zeugen müssen beseitigt werden. Er erteilte den Befehl. Erledigen wir sie, du den Alten, ich den Jungen. Unterwerner, der immer gesagt hatte, er wolle nicht töten, gehorchte dennoch. Er gab den ersten Schuss ab. Ein Schmerzensschrei und Viktor Ehrgert Senior sank getroffen zusammen. Doch der junge Viktor Ehrgert, der reagierte instinktiv. Vrani eröffnete das Feuer auf ihn, doch der Junge stützte sich mit bloßen Händen auf den Mörder. Im Handgemenge fiel Vranis Pistole zu Boden. Der schwerverletzte Vater griff in den Kampf ein. Der Sohn riss die gefallene Waffe an sich, zielte auf Vrani, drückte ab und nichts passierte. Der Schuss hat sich nicht gelöst. Unterwerner kommt ins Zimmer gestürmt und schießt erneut auf den jungen Ehrgert. Vrani, ohne eine Waffe, schlägt auf den wehrlosen Vater mit dem Hammer ein. Die Täter fliehen mit der Beute in der Hand. Doch der verwundete Viktor Junior rannte ihnen auf die Straße nach und schrie verzweifelt, Hilfe, Mörder! Unterwerner drehte sich um und feuerte noch zwei Schüsse auf seinen Verfolger ab. Eines der Geschosse traf den jungen Ehrgert ins Gesicht. Trotz der schweren Schussverletzungen und der Hiebe überlebte die gesamte Familie Ehrgert. In einem letzten, bisschen unlogischen Akt der Milde gab Unterwerner der Frau Hermine Ehrgert noch ihre goldene Uhrkette zurück und versprach, von der Straße aus einen Arzt anzurufen, bevor sie eben flüchteten. Vrani sah Morde als Schutzmaßnahme für seine Raubzüge. In seiner Logik ging das so. Wenn einer seiner Komplizen einen Mord vor seinen Augen verübt hatte, dann könnten sie ihn nicht mehr verraten, ohne sich selbst auszuliefern. Am besten dafür geeignet waren laut Vrani Polizisten. Die wurden zu willkürlichen Zielen, um die Loyalität von Komplizen zu testen. Dass dieser Plan enorme Logiklücken hat, ist dem Vrani offenbar in seinem Spatzenhirn nicht aufgefallen. Wir reden hier ja jede zweite Woche über Mord und Totschlag. Aber wisst ihr, was mich privat umbringt? Mein eigener Flüssigkeitshaushalt. Ich habe es schon mehrfach erwähnt, dieser Podcast basiert hauptsächlich auf Unmengen von Koffein. Das funktioniert so, also ich schreibe diesen Podcast, so ein Skript, naja, das hat 8 bis 10 Seiten und das muss natürlich erst einmal geschrieben werden, das dauert. Und was mache ich da? Naja, ich renne alle halbe Stunde zur Kaffeemaschine und gegen 11:30, glaube ich, der aufrennt mit der Chinön durch meine Herzkammern und das Vorhofflimmern setzt dann auch langsam einmal ein. So, ja Peter, warum trinkst du denn kein Wasser? Ja, das höre ich jetzt schon wieder, die Leute fragen, die so weniger am Land zu Hause sind als unser einer. Ha, naja, die Antwort ist klar, Wasser ist in Österreich bei uns für die Kühe, also für die Kühe, die Rinder. Außerdem, wisst ihr überhaupt, was Fische im Wasser machen? Die haben da Geschlechtsverkehr drin. Also sagen wir uns ehrlich, als gestandener Österreicher wäre natürlich auch die logische Alternative eine gepflegte Hülsen. Also ich bredel mal ein Bier eine. Aber naja, wenn ich mir jetzt beim Aufnehmen 3 bis 12 halbe eine störe, ja, sagen wir mal so, dann wird der Fall vermutlich eher nicht mehr gelöst und ich bin fett wie ein Radierer. Deswegen bin ich heilfroh, dass ich Holy entdeckt habe. Die Burschen von Holy, der Freddy, der Phil und der Matze, die haben sich nämlich gedacht, naja, warum muss so ein Gesöff eigentlich immer voller Zucker sein und schmecken wie flüssiges Obwaschwasser oder Gummibärli oder so irgendwas. Eben muss es nicht. Und seit ich Holi trink, habe ich endlich genug. Also ich hau mir Pulver ins Wasser. Ja, das mit dem Wasser vorher war Schmäh. Also das ist Wasser passiert. Also jetzt seien wir uns ehrlich. Ich meine, was habt ihr geglaubt? Also da haust das Pulver ins Wasser, am besten einen Eiswürfel dazu. Zack, schmeckt geil, ist fruchtig und ohne Zucker. Und ihr habt auch nicht diesen ganzen, ja, das ist das ganze Quirks drinnen, das da sonst überall drinnen ist. Wisst schon. Was man halt sonst nicht trinken mag, weil Farbstoffe, Konservierungsstoffe, was auch immer. Und wenn ich munter bleiben muss ohne Herzrasen, dann trinke ich Holy Energy. Das hat nämlich so ein spezielles Koffein, das ist so abgekapselt und gibt das so langsam frei. Also das ist jetzt nicht so, wie wenn du drei Espressos reinschmeißt und dann eine halbe Stunde lang so zitternd durch die Gegend rennst. Nein, das ist so ein sanfter Kick, würde ich das mal nennen. Und wenn ich mir nur einfach was Gutes in die Venen dreschen will, dann Holy Iced Tea. Den kann ich sehr empfehlen, der ist ohne Zucker und schmeckt ganz hervorragend. Das war das Erste, was ich aus dem Probierpackerl ausgesoffen gehabt habe. Ja, und das Zeug rettet mich natürlich davor, komplett auszutrocknen oder an einem Koffeinschock zu sterben. Und Holy ist die perfekte Alternative für mein Gewissen und für meinen Pegel. Ihr könnt es natürlich ausprobieren. Es gibt Probierpakete und da könnt ihr euch durchtesten. Ich habe jetzt selber schon alle Sorten durchgekostet und kann euch wärmstens die Eistees empfehlen. Es gibt aber auch schon die erwähnten Energy Drinks, Hydrations und sogar Milkshakes. Und weil wir hier bei Mörderisches Österreich natürlich unter uns sind, habe ich was für euch. Mit dem Code Mörderisch oder Mörderisch mit OE, also die bei Holy haben sie da echt was gedacht, Big Brain Move, ja, also kannst du es eingeben, wie sie wollt. Mit dem Code Mörderisch kriegt ihr 10% Rabatt auf alles. Ihr könnt auf weareholy.com/mörderisches Österreich gehen und dann könnt ihr euch so ein Starter-Set checken und was Gescheites trinken. Und es gibt sogar so einen Shaker mit dazu. Meine Frau liebt den, weil der ist wasserdicht und rennt unterwegs nicht aus. Ich muss sagen, ihr merkt es, also bei mir ist er immer leer. Also, liebe Leute bei Holy, also ganz ehrlich, wir brauchen da so Großgebinde. Also eher so Cherry Can, so 5 Liter Kanister oder so. Also das wäre eher so meins. Also Produktentwicklung, also wenn Sie da sowas machen könntet, ich wäre euch sehr, sehr dankbar. Nein, trinkt was Gescheites, holt sich das Holy Starter Paket, 10% Rabatt, die gehen auf mich. Na ja, dann Prost. Die Bewährungsprobe ereignete sich im April 1946, also etwa einen Monat nach dem Überfall auf die Ehrgeiz. Vor einem Einbruch in eine Lebensmittelkartenausgabestelle in einer Otterkringer Schule forderte Vrani seinen neuen Komplizen, einen gewissen Karl Ressmann, auf, einen Wachmann zu erschießen. Vrani verlangte: "Der Mord ist deine Bewährungsprobe. Dann kannst du mich niemals verraten." Doch der Ressmann weigerte sich, den Polizisten zu töten. Vrani beendete daraufhin die Zusammenarbeit. Er ließ sich aber von dem Anschlag auf die Schule nicht abbringen. Am 15. Mai 1946 war es dann soweit. Vrani kehrte mit seinem besten Buddy, dem Unterwerner, zur Otterkringer Schule zurück. Im Gebäude stießen sie auf den besagten Polizisten. Unterwerner eröffnete sofort das Feuer und schoss mehrmals auf den Wachmann. Er verfehlte ihn aber. Die zwei sind ja stockdumm und schießen können's auch nicht. Der Polizist zieht daraufhin seine Waffe und schießt natürlich auf den Unterwerner, aber auch da löst sich der Schuss nicht. Daraufhin floh der Polizist. Vrani schoss ihm noch nach, aber auch diese Kugeln verfehlten ebenfalls. Also sie sind kompletter Fucker. Vrani gab aber nicht auf und plante einen dritten nächtlichen Besuch in der Schule. Diesmal wollte er den Wachmann vom Garten aus durchs Fenster erschießen. Also so gut wie der schießen kann, funktioniert es sicher blendend. Der Plan scheiterte aber aus anderen Gründen, weil der Polizist unvermutet das Licht ausschaltete. Damit war der genial ausgetüftelte Plan auch schon wieder vereitelt. Ich muss eine kurze Pause machen, weil ich pack das nicht mehr. Ich glaube, die Hirnzellen von Rani haben sich schon in der Volksschule kollektiv in die Frühpension verabschiedet und eine Postkarte vom Strand dazu geschickt. Der Typ hat sich wahrscheinlich schon beim Lesen der Zutatenliste von gekochtem Wasser die Finger verbrennt. Also ganz ehrlich. Bei aller Dummheit muss man aber auch sagen, er war natürlich ein sehr gefährlicher und kaltblütiger Mörder. Also ich möchte jetzt gar nicht die Ermittlungsleistung schmälern. Nur einem einzigen aufmerksamen Polizisten ist es schließlich zu verdanken, dass er nicht weiter morden konnte. Der hätte nämlich fix weitergemacht. Der Prozess gegen Oskar Vrani fand am 21. Juni 1947 statt. Der große Schwurgerichtssaal des Landesgerichts ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Alle warten auf die Sensation, den Auftritt des Mannes, dem 2 Morde und 5 Mordversuche zur Last gelegt werden, Oskar Vrany. Doch die Schaulustigen reiben sich die Augen. Ein Polizist führt keinen brutalen Gewaltmenschen in den Saal, sondern einen schmalen blonden Buben mit blassem, hübschen Gesicht, der sich noch dazu verlegen und fast ängstlich dicht an seinen Wächter klammert. Vrany hockt armselig und verloren in einer viel zu weiten, schäbigen Sträflingskluft auf der Anklagebank. Ein Schulbub, dem das böse Gewissen im Genick sitzt, heißt es damals in den Zeitungen. 4 Tage wird der Prozess dauern unter dem Vorsitz von Vizepräsident Dr. Fischer. Na, wer kennt ihn nicht? Vrany, dem werden insgesamt 20 Delikte vorgeworfen und erhebt während der 16 Seiten langen Anklageschrift nicht ein einziges Mal den Kopf. Auf die Fragen des Vorsitzenden antwortet Vrany in monotonen Sätzen im Lesebuchdeutsch. Ja, sowas fällt in Österreich auf, wenn jemand nach der Schrift spricht. Ja, und seine Sätze klingen vor allem auch wie auswendig gelernt und die sollen auch keine Spur von Emotionen verraten. Er gesteht die Morde. Die Mord an Karl Mrinner im Dezember 1945. Da schildert er vor Gericht den Moment, als er den Bäckerlehrling tötete. Als ich so am Fußende des Bettes stand, erinnert er sich, ging ich mit mir noch einmal zu Rate, was ich tun sollte. Oh, er hat sich also selbst konsultiert. Ach, was für eine schöne Ausdrucksweise. Die Folge davon war, dass ich den Schuss abgab. Ja, und er beschreibt die Tat auch weiterhin mit so einer gewissen Präzision wie aus einem, weiß ich nicht, wie aus einem Benutzerhandbuch oder so. Der Vorsitzende, also der Richter, fragt eindringlich, ja, geben Sie zu, dass Sie ihn töten wollten. Vrany antwortet, ohne den Kopf zu heben, ja, das gebe ich zu. Auch den Raubmord im Währinger Park bekennt er, versucht kurz die Eskalation zu mildern. Ja, ich wollte ja ursprünglich gar nicht schießen. Ich habe das oft in der Zeitung gelesen. Überfallene geben lieber alles her, bevor sie sich töten lassen. Du Genie, wirklich. Erst in dem Augenblick, als Ketterer nach meiner Pistole griff, da wollte ich ihn töten. Ich zielte auf seinen Kopf und schoss. Da fällt mir gerade auf, ich habe vorhin gesagt, er wurde für 2 Morde angeklagt. Er wurde natürlich für 3 angeklagt. Sorry, mein Fehler. Den Mord an Josef Ketterer, ausgeführt aus dem absurden Motiv, die Belohnung für den Tod von Ketterers Sohn zu kassieren, offenbart Vrany dann so. Also, ich war so in die Idee verrannt, das Geld zu bekommen, erzählt Vrany. Dass ich jede Vorsichtsmaßnahme und jede logische Überlegung außer Acht ließ. Jetzt kommst du drauf, dass du jede logische Überlegung außer Acht gelassen hast. Jetzt, beim 3. Mord. Du bist ein Genie, wirklich. Als Josef Ketterer darauf besteht, zur Polizei zu gehen, um Vranys Aussage zu protokollieren, wird die Verzweiflung zur Panik. Als das Wort Polizei fiel, war ich so erschrocken, dass ich aufsprang und ein paar Schritte zurückwich. Ich riss die Pistole aus der Tasche. Schon beim Hineingreifen spannte ich den Hahn und dann schoss ich drauf los. Ich habe überhaupt nichts gedacht und nicht gezielt. Ich habe nur geschossen. Auf die verwunderte Frage des Richters, warum er die Mordabsicht dann leugnet, obwohl er ja bewusst die Waffe gezogen hat, gibt Vrany nach. Ach, wenn es dem Hohen Gerichtshof darauf ankommt, antwortet er, dann will ich auch das zugeben. Aber ich kann nur sagen, ich habe mir nichts gedacht. Es war eine Verlegenheitstat. Der Richter wird langsam etwas, ungeduldig und versucht vergeblich, diesen Vrany irgendwie da so zu entschlüsseln und fragt ihn dann, wie es um seine psychische Gesundheit steht, und er sagt, ich bin unfähig, über eine innere Regung zu sprechen. Am letzten Tag geschieht dann etwas Unerwartetes. Vrany bittet darum, zur schwer verletzten Stefanie Ketterer sprechen zu dürfen. Die hat ja ihren Mann und ihren Sohn durch den 19-Jährigen verloren. Er kämpft mit den Tränen, als er sie anfleht. Ich wollte, ich könnte Ihnen beweisen, Frau Ketterer, was ich innerlich fühle und wie mir alles unendlich leid tut. Ich bitte Sie vielmals, wenn Sie irgendwie können, mir zu verzeihen. Ich bitte Sie darum, ich bitte Sie vielmals darum. Die Beobachter im Saal sind gespalten. Sind es echte Tränen oder die auswendig gelernten Phrasen eines Komödianten? Der Staatsanwalt hält sein Plädoyer. Er nennt den Angeklagten einen Mörder aus Passion und bedauert, dass ihm das Gesetz die Todesstrafe verwehrt. Am 24. Juni 1947 wird das Urteil nach mehrstündiger Beratung verkündet. Schuldig in allen Anklagepunkten. Das Urteil, die gesetzliche Höchststrafe von 20 Jahren schwerem verschärften Kerker. Eine höhere Strafe oder gar die Todesstrafe, die gab es ja damals in Österreich noch, oder wieder, konnte nicht verhängt werden, da Vrani zur Tatzeit noch keine 20 Jahre alt war. Wir erinnern uns, der ist ja erst 19. Vrani nimmt das Urteil mit der gleichen apathischen Haltung hin, die er 4 Tage lang zur Schau gestellt hat. Leise, fast dankbar, sagt er: Ich danke für das milde Urteil und bin mir bewusst, dass ich eine viel härtere Strafe verdient hätte. Wenn mir noch einmal die Möglichkeit gegeben wird, ein anständiges Leben zu führen, werde ich mit beiden Händen danach greifen. Er bittet darum, die Strafe sofort antreten zu dürfen. Dann humpelt er, ohne auch nur einen Blick um sich zu werfen, langsam aus dem Saal. Naja, und wenn ihr jetzt denkt, super, na wenigstens verschwindet der für 20 Jahre, ja, dann dann möchte ich eure Vorfreude jetzt nur ungern zerstören, aber es muss leider sein. Oskar Vrani wurde nämlich nach nur 13 Jahren für 3 Morde aus der Haft entlassen. Er betrat am 8. Jänner 1960 wieder die Freiheit. Also nach etwas mehr als 13 Jahren im Kerker wurde ihm die vorzeitige Haftentlassung auf Bewährung gewährt. Möglich wurde dies dadurch, da gab es eine ältere Regelung aus dem Jahr 1920, die vorsah, dass Strafgefangene nach Verbüßung von 2/3 der Strafe probeweise entlassen werden können. Vranis Entlassung, ein verurteilter Serienmörder, also wieder auf freiem Fuß, traf mit einem neuen, brutalen Verbrechen zusammen, das die österreichische Öffentlichkeit zutiefst erschütterte. Am selben Tag wurde nämlich Ilse Moschner umgebracht. Der Vergewaltigte, folterte und erwürgte der 26-jährige vorbestrafte Hausmeister Johann Rogatsch, nachzuhören in Folge 35, die Sportstudentin und Versicherungsinkassantin Ilse Moschner. Rogatsch zerstückelte die Leiche und verteilte die menschlichen Überreste in Abfalleimern. Ja, und das war am selben Tag, wo eben der doch entlassen wurde. Und naja, da war dann die Aufregung schon sehr groß. Man hat doch kurz geglaubt, der Vrani war der Täter. Es war aber nur ganz, ganz kurz. Im Parlament und in der Bevölkerung entbrannten hitzige Debatten über eine Verschärfung der Strafen für Mörder. Johann Rogatsch wurde später zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Sein verdientes Ende fand er jedoch nicht im Gerichtssaal, sondern hinter Gittern. Am 15. Jänner 1947 wurde Rogatsch in der Justizanstalt Stein in Niederösterreich von einem Mitgefangenen erwürgt. Sein Richter und Henker war der verurteilte Doppelmörder und ehemalige Supercop Ernst Karl. Den könnt ihr euch in Folge 34 anhören. Der damalige Justizminister Otto Czadek reagierte auf den öffentlichen Aufschrei mit einer klaren Ankündigung. Damals hieß es, lebenslänglich soll auch lebenslänglich bedeuten. Und es wurde sofort eine Novelle der Strafprozessordnung vorbereitet. Die Kernziele waren: die automatische Freilassung von lebenslang verurteilten Mördern sollte abgeschafft werden, die Sicherheitsverwahrung für abnorme Rechtsbrecher sollte eingeführt werden. Aber auch nach dieser Gesetzesänderung bedeutete lebenslang nicht zwingend eine Haft bis zum Tod. Erstmals nach 15 Jahren Haft muss geprüft werden, ob der Verurteilte unter bestimmten Voraussetzungen, also ein gesichertes Fortkommen, eine günstige psychiatrische Prognose, auf Bewährung entlassen werden kann. Tja, und so lebte der Oskar Vrani sein Leben in Freiheit. Bis zu seinem Ende. Über ihn ist aber auch sonst nichts mehr bekannt, also er dürfte dann zumindest das Morden sein gelassen haben. Oder er ist in der Haft gescheiter worden und es hat einfach nur keiner bemerkt. Und bei mir ist jetzt wieder der Punkanwalt, der Alexander Putzendobler, www.punkanwalt.at. Ja, lieber Alex, was hat unser Vrani jetzt eigentlich alles falsch gemacht? Ich meine, er hat viel falsch gemacht, aber war seine Berufswahl als Verbrecher eine gute?
Erstens, grüß euch. Zweitens, falsch gemacht hat er einmal grundsätzlich, dass er jemanden umgebracht hat. Das tut man nicht. Er hat allerdings tatsächlich auch rein vom beruflichen Ablauf her alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Auch ein Verbrecher ist nämlich durchaus dazu verhalten, der größten Hand, die man sich vorstellen kann, nämlich der des Fiskus, den Obolus zu entrichten. Weil, was die meisten Verbrecher nicht wissen und dann meistens auch relativ überrascht sind, ist, dass man auch auf Einkünfte aus illegalen Tätigkeiten sehr wohl Einkommenssteuer zu zahlen hat. Der Fiskus stellt nämlich nicht auf die Legalität der Tätigkeit ab, sondern lediglich auf den Zufluss. Das ist dann immer relativ witzig, wenn man im Verhandlungssaal sitzt, beziehungsweise nachher der Delinquent halt verurteilt worden ist, weil er zum Beispiel wieder 40 Gramm Gras verkauft hat für, sagen wir mal, 400 Euro Straßenpreis. Und dann kommt ein Einkommenssteuerbescheid, weil es ist ihm ja zugeflossen. Dass es ihm nachher wieder abgenommen wird und der Gewinn für verfallen erklärt wird, ist dem Fiskus auch egal. Er hat es ja mal gehabt und somit kann er zusätzlich zu seiner vielleicht zu verbüßenden Haftstrafe noch einmal Einkommenssteuer nachzahlen. Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist, wenn die Einkünfte aus der illegalen Tätigkeit groß genug waren, also er eben nicht 100 Schilling, 200 Schilling gestohlen hat oder eben für 100 Euro rausverkauft hat, sondern vielleicht schon ein bisschen mehr irgendwo vertickt hat und die Einkünfte hoch genug waren, dann hat er auch noch gleich ein Finanzstrafverfahren am Hals, weil er im großen Stil Steuern hinterzogen hat.
So, nur damit ich dich richtig verstehe. Wenn ich im großen Stil Gras verkaufe, dann muss ich davon Steuern zahlen. Wenn ich dafür verurteilt werde, wird mir das Geld weggenommen, weil ist ja verboten. Aber ich hätte es trotzdem dem Finanzamt melden müssen, damit ich davon auch noch Steuern zahlen kann. Aber das jetzt richtig
Exaktemente.
Ist dir ein Fall bekannt, wo schon mal ein Krimineller bei illegalen Aktivitäten dieses Feld bei der Steuererklärung ausgefüllt hat?
Meines Wissens nicht. Es ist allerdings tatsächlich so, wenn ich schon irgendwie den Ruch habe, dass vielleicht das Blaulichtmilieu dahinter kommt, dass ich vielleicht nicht so ganz auf legalem Wege meine Einkünfte erwirtschafte und die Finanz noch nicht Verfolgungshandlungen gesetzt hat und ich eh den Plan habe zu gestehen, wäre eine Selbstanzeige bei der Finanz vielleicht gar nicht so blöd, weil man sich dann zumindest das spart. Die Steuern zahlen muss man halt trotzdem.
Okay, also wieder mal so ein Tipp für unsere Möchtegern-Kriminellen da draußen. Macht's was wollt, na, bringt's keine Leute um, aber wenn so kleine Gammereien macht, meldet das bitte der Steuer. Lieber Alexander, danke vielmals für die Einschätzung.
Sehr gerne.
Klugschiss zum Schluss. Die österreichische Polizei und der Nationalsozialismus. Im heutigen Fall war ja eines der Probleme, dass die Polizei personell ausgedünnt war, weil die Nazifikation lief. Und man hat damals viele Polizisten, die auch Parteimitglieder waren, einfach mal vom Dienst freigestellt und einmal geschaut, was sind denn das überhaupt für Typen, ne? Die Polizei in Österreich war nämlich umfassend an den Verbrechen der Nationalsozialisten beteiligt, also am Holocaust, bei der Euthanasie, bei der Verfolgung und Ermordung von Homosexuellen, Roma und Sinti, politischen Gegnern, Kriegsgefangenen, Zwangsarbeitern und. Also kaum eine Schreckenstat der Nazis kam ohne die polizeiliche Mitarbeit aus, also etwa im KZ Mauthausen und in der Tötungsanstalt Hartheim in Oberösterreich. Ein relativ neuer Forschungsband mit dem Titel Exekutive der Gewalt beleuchtet die umfassende Beteiligung der Polizei an den Verbrechen der Nazis. Entgegen dem Mythos war nämlich nicht nur die Gestapo, also die geheime Staatspolizei, involviert. Alle Einheiten der Polizei, von der Kriminalpolizei über die Gendarmerie bis hin zu den Polizeieinheiten in den besetzten Gebieten, hielten dieses Unterdrückungs- und Mordsystem aufrecht. Die Forscherin Barbara Stelzel-Marx bezeichnete das Forschungsprojekt als Meilenstein der Geschichtsaufarbeitung in Österreich aufgrund der lang vorherrschenden Opferthese, also in Österreich sind wir ja immer Opfer, und dem Widerstand innerhalb der Exekutive. Also das war auch so eine Erzählung immer, also ja, die Exekutive hätte ja Widerstand geleistet und die waren da ja gar nicht so mit an Bord. Naja, stimmt so nicht. Der Bericht ist 820 Seiten stark und er zeigt, wie die Exekutive vom Verbrechensbekämpfer zum Terrorinstrument wurde. Die Unterwanderung durch Nationalsozialisten begann bereits in der Dollfuss-Schuschnigg-Diktatur und führte nach dem Anschluss 1938 zur systematischen Säuberung der Polizei von politischen Gegnern. Also man hat dann schon sehr bewusst Parteigänger der Nazis reingesetzt. Auch die Kriminalpolizei wurde in der Forschung entmythologisiert. Sie war strukturell in die NS-Verbrechen eingebunden und setzte unter SS-Chef Heinrich Himmler die Verfolgung gesellschaftlicher Außenseiter ohne gesetzliche Schranken um, was zu Verhaftungen und Deportationen in Konzentrationslager führte. Im KZ Mauthausen-Gusen waren die kommandierenden Beamten der politischen Abteilungen, die für Selektionen verantwortlich waren, oft Kriminalpolizisten. Ein roter Faden in der Forschung sind die Mängel bei der Entnazifizierung nach 1945. Das ist ja auch nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Es kam auch zu vielen personellen Kontinuitäten. Also sprich, viele Polizeibeamte, die damals an den Verbrechen beteiligt waren, wurden kaum belangt oder halt kurz vom Dienst freigestellt und konnten dann ihre Tätigkeit fortsetzen. Das Forschungsprojekt wurde übrigens vom Innenministerium initiiert und diente der Geschichtsaufarbeitung für die breite Öffentlichkeit. Die Erkenntnisse sollen in die Polizeiausbildung einfließen und wurden auch in einer Wanderausstellung dokumentiert. Ja, und das war sie, die 103. Episode von Mörder aus Leidenschaft. Nein, mörderisches Österreich. Aber Mörder aus Leidenschaft wäre auch ein schöner Titel gewesen, fällt mir gerade auf. Naja, es heißt jetzt aber mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Keine Sorgen, die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und ganz ohne Werbung. Ja, und beim letzten Mal ist mir da ein kleiner Fehler unterlaufen, da habe ich eine Rohschnitt-Variante eine Woche zu früh hochgeladen. Eurem Feedback habe ich allerdings entnommen, dass meine noch deutlich größeren Versprecher, also ich mache da kurz eine Verrenkung, ich muss da schnell was am Rechner machen, meine noch häufigeren Versprecher durchaus positiv aufgenommen und als sympathisch beurteilt wurden. Ja, wie gesagt, es war ein Versehen. Ich werde mich bessern. Nein, werde ich nicht, das wird mir wieder passieren, sagen wir uns ehrlich. Euer Vorteil ist, ihr habt die Folge eine Woche früher gekriegt, auch nicht, wenn nicht ganz in der Form wie vorgesehen. Wenn ihr Mittäterin oder Mittäter seid, dann bekommt ihr außerdem Zugriff auf das Recherchematerial in Form eines Notizbuchs in Notebook LM. Das ist eine Recherche-KI, die ist ganz praktisch. Die verwende ich hauptsächlich, um meine Quellen zu sortieren und das ist total super, weil das macht, das kann dir Zeitleisten erstellen. Und auch so eine Mindmap, das ist recht fancy. Da, wenn ihr da Mittäter seid, könnt ihr euch das anschauen. Ist ganz lustig. Also ihr könnt selber eine Quelle rumwühlen und tiefer in die Fälle eintauchen. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir natürlich auch via PayPal eine kleine Spende zukommen lassen. Und zwar ist das unter paypal.me, also paypal.me/moepodcast möglich. Vielen Dank an Jennifer, Jürgen, Niki, Uschi, Thomas, Bianca, Anita, Katrin, Simon, Axel, Sibylle, Sandra, Thomas und Anna, die diesen Podcast unterstützen. Ihr seid ganz super und ihr sorgt dafür, dass hier nicht die Lichter ausgehen. Ja, und wenn ihr mir Feedback zu den Episoden geben wollt, dann macht ihr das am besten auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Da kann man nämlich 5 Sterne vergeben. Das wäre natürlich ganz nett von euch. Ihr könnt mir natürlich auch persönliches Feedback geben. Ihr könnt es mir auf Steady schreiben. Ihr könnt es mir ein Mail schicken unter mösterreichpodcast@gmail.com oder auch auf Instagram unter moe@moepodcast. Dauert immer noch ein bisschen, bis ich da reinschaue. Ich bin kein großer Instagrammer, muss ich zugeben. Aber dafür gibt's dort neue Katzenfotos. Wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf dem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Hightech rein. Das ist ein neues Podcast-Projekt von meinem Kollegen Alex und mir. Und da sprechen wir über die Technologie-News der Woche. So mit ein bisschen Techno-Mambo-Jumbo. Also so ganz ohne ist es nicht gelungen. Es ist ein bisschen nerdig. Vielleicht interessiert sich ja. Heute gibt's überall dort, wo ihr die besten Podcasts findet. Naja, und die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint natürlich in 2 Wochen überall, wo ihr die besten Podcasts hört. Am besten schaut ihr auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort gibt's alle Folgen, chronologisch aufgelistet, sortiert, durchsuchbar. Das ist ganz super. Schaut dort vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Dreht immer das Licht ab, weil das vereitelt Mordpläne, wie wir wissen. Bussi und Baba.